Warum sind wir Menschen oft gehorsam, folgen also Anweisungen, auch wenn diese Anweisungen vielleicht unseren eigenen Interessen oder unseren Überzeugungen, unseren Moralvorstellungen widersprechen? Und umgekehrt, warum funktioniert Ungehorsam in manchen Fällen sehr gut, bei Kindern zum Beispiel, in anderen Fällen weniger, zum Beispiel in der Firma bei einem cholerischen Chef oder in Systemen mit politischer Unterdrückung? Mit solchen Fragen befasst sich derzeit eine internationale Tagung an der Universität Regensburg, auf der sich Fachleute aus Psychologie, Neurowissenschaften und Geschichtswissenschaften austauschen über neue Erkenntnisse zur Gehorsamkeits- oder Gehorsamsforschung. Und darüber wollen wir sprechen hier im Wissensmagazin Impuls mit einem der Organisatoren der Tagung, mit dem Psychologen Dr. Felix Götz von der Uni Regensburg. Herr Götz, grüße Sie.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Herr Götz, was heißt denn Gehorsamkeit? Wie wird das genau definiert?
Da erwischen Sie die Konferenz direkt bei einem kritischen Punkt, denn so viele Arbeitsgruppen, wie es gibt, die zu Gehorsam forschen, fast so viele Definitionen gibt es von Gehorsam gegenüber Autorität. Die gängigste in den Lehrbüchern aus der Sozialpsychologie sind im Grunde, dass man die Anweisung einer Autorität befolgt. Aber das ist natürlich sehr deskriptiv und viele würden sagen, naja, ist das denn wirklich was anderes, als wenn ich einfach die Anweisung von jemand anderem auf der Straße, der mir vielleicht sogar helfen will, befolge? Also wo ist jetzt hier irgendwie Autorität kritisch und wo wird Gehorsam kritisch? Und deswegen ist die Definition, die ich selber geben würde, die dann psychologischer ist, dass es bei Gehorsam gegen Autorität darum geht, dass man etwas tut, das man unter anderen Umständen auf gar keinen Fall tun würde, weil man es wirklich ablehnt aus moralischen Gesichtspunkten beispielsweise.
Also bei dieser Definition wäre Gehorsamkeit nicht, dass ich mich einfach an Regeln halte, sondern tatsächlich, da gehört dann eine Art Konflikt dazu.
Genau, und diese Konfliktdefinition ist auch einer der wenigen Punkte, wo ich sagen würde, das sind eigentlich fast alle Arbeitsgruppen sich einig, auch wenn es manche nicht in die Definition aufnehmen, dass das wirklich entscheidend dafür ist, dass wir Gehorsam beobachten.
Wie erforscht man denn Gehorsamkeit? Es gibt das berühmte Milgram-Experiment aus den 60ern, bei dem Testpersonen anderen vermeintlich Stromstöße zugefügt haben auf Anweisung. Welche Rolle spielt beispielsweise dieses berühmte, auch umstrittene Experiment heute noch in der Forschung?
Das hat so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mittlerweile so ein dreifaches Erbe. Das eine ist, dass es natürlich eine ethische Debatte darüber angestoßen hat, was man Versuchspersonen eigentlich zumuten darf. Und deswegen gibt es tatsächlich auch keine aktuellen Replikationen der Milgram-Studien mehr, zumindest in der westlichen Welt, weil man sich einig ist, sowas darf man eigentlich nicht tun. Das zweite Erbe ist, dass sich tatsächlich viele Kollegen, und ich habe schon einige Vorträge dazu gehört, anschauen, was ist das, was Milgram da eigentlich gezeigt hat? Ist es wirklich gehorsam? Und das dritte Erbe ist tatsächlich, dass es heute Nachfolgestudien gibt. Und eine davon ist die sogenannte Obedience-Light-Prozedur. Die wird vor allem von der polnischen Gruppe sehr, sehr intensiv genutzt. Und da benutzt man tatsächlich das Original Milgram-Prozedere, bricht aber viel, viel früher ab. Also wirklich in dem Moment, wo das vermeintliche Opfer das erste Mal sagt, ich will hier nicht weitermachen, da wartet man noch ab, wie reagiert die Versuchsperson und danach wird das Experiment abgebrochen. Aber das ist nicht die einzige Prozedur, die heute verwendet wird. Eine weitere nennt sich wechselseitiges oder reziprokes Elektroschocken. Das ist eine Prozedur, die in Belgien verwendet wird. Und da ist es so, dass quasi die Versuchspersonen sind zwei wechselseitig sich schocken. Also erst ist der eine dran, der andere. Und dadurch umgeht man diese ethischen Richtlinien ein Stück weit, weil man sagt, okay, die schocken sich gegenseitig und die Schockstärke wird nicht erhöht. Und was ich selber benutze in meiner Forschung ist das sogenannte Käfertötungsparadigma. Aha. Da werden Versuchspersonen angewiesen, vermeintlich einen lebenden Käfer in eine elektrische Kaffeemühle zu zermahlen oder mehrere lebende Käfer. Die Mühle ist aber so manipuliert, dass kein Käfer geschadet wird.
Lassen sich Erkenntnisse aus solchen Experimenten, sei es das Milgram oder Ihr vorgebliches Käferzerstörungsexperiment, lassen sich da Erkenntnisse klar ablesen, wann wir gehorsam sind und wann nicht?
Ja, weil bei Milgram hat man ja das Problem, dass man ja gar nicht so richtig weiß, wann kommt dieser Kipppunkt, ab dem die Menschen wirklich ein Problem mit dem haben, was sie machen. Und das kann man bei diesen anderen Prozeduren viel klarer eingrenzen. Und die belgische Gruppe, die messen dann EEG. Und da gibt es dann durchaus neue Erkenntnisse. Also die belgische Gruppe beispielsweise macht viel zu, inwieweit die Empathie gegenüber dem Opfer Gehorsam unwahrscheinlicher macht. Und das andere ist, die sind sehr außergewöhnlich als Arbeitsgruppe, weil die nach Ruanda gehen, in ein ehemaliges Völkermordsgebiet und da tatsächlich mit ehemaligen Tätern und Opfern und auch Widerständlern des Völkermords in Ruanda von 1994 arbeiten. Die haben da beispielsweise auftun können, dass für Widerstand in der eigenen Biografie eine Person, meistens ein Verwandter, der mal Widerstand geleistet hat, sehr prädiktiv dafür war, ob Leute dann selber auch Widerstand leisten. Und ich selber habe eine Prozedur eingeführt, wo ich mal einfach eingeführt habe, explizit für die Versuchsperson, das ist ihre Entscheidung, was sie jetzt hier machen. Das ist, kommt immer wieder als Erinnerung mit jedem Befehl. Und das lässt tatsächlich die Gehorsamsrate einbrechen und also mindestens halbieren. Mhm. Aber es ist nicht so, dass Gehorsam dadurch komplett verschwindet. Und es zeigt auch ein bisschen, dass zumindest aus meiner Perspektive der entscheidende Moment bei Gehorsam ist, ob die Versuchsperson sich, bevor überhaupt irgendein kritischer Befehl kommt oder eine kritische Anordnung, darauf einlassen, dass sie jetzt in einer Art Follower-Rolle sind, in dieser gemeinsamen Handlung von dem Experimentator und ihnen selbst. Und wenn man die Versuchsperson aus welchen Gründen auch immer dazu bekommt, dass sie sich eher in einer Decider-Rolle, also in einer Entscheider-Rolle sehen, dann ist Gehorsam unwahrscheinlicher. Verschwindet aber nicht zwangsläufig, weil selbst dann die Versuchsperson immer noch anerkennen, dass wenn sie das Experiment abbrechen, der Experimentator ja einen Schaden hat.
Also das heißt, genau. Ein Element, was uns gehorsam macht oder vielleicht weniger gehorsam, ist die Frage, ob es sozusagen Entscheidungsoptionen auch gibt oder ob, wie es ja dann gerne heißt, alternativlose Punkte vor einem stehen.
Genau, also sieht man eine alternative Handlungsmöglichkeit.
Schauen wir vielleicht mal umgekehrt auf die Sache, wie funktioniert denn Ungehorsam oder was braucht es dazu, was kann das fördern oder was kann es behindern?
Ja, das ist ganz interessant, weil was ich gerade eben gesagt habe, sind eben Faktoren, die da relevant sind. Also was Gehorsam verringert, macht Ungehorsam wahrscheinlicher und eine Sache davon ist eben so dieses Handlungsoption sehen und auch die soziale Auseinandersetzung mit der Autorität nicht scheuen. Mhm. Und das kann manchmal zufällig sein. Also wir haben ein Video gesehen von einer Polizeikontrolle in den USA und da sieht man sehr eindeutig, dass der Kontrollierte einfach die Situation komplett anders versteht als die Autorität. Für ihn war das so, der Polizist hat irgendwie nicht verstanden, dass das Schild umgeknickt war mit der Geschwindigkeitsbegrenzung und ich deswegen zu schnell gefahren bin. Und dann steigt er aus und zeigt ihm das und der Polizist nimmt ihn fest mit dem Elektrotaser. Also Ungehorsam kann manchmal ganz trivial entstehen, aber häufig geht es darum, dass man sich in gewisser Weise auf diesen autoritären Rahmen nicht einlässt und eben Optionen sieht, was anderes zu tun und vor allem eben diese soziale Auseinandersetzung nicht scheut, sondern sagt, ich stehe zu dem, was ich hier will und wenn du jetzt damit unzufrieden bist, dann ist mir das egal.
3 Tage lang setzen Sie sich auf der Tagung zur Gehorsamkeitsforschung auseinander mit Fragen von Gehorsamkeit und Ungehorsam. Welche offenen Forschungsfragen beschäftigen Sie da besonders noch oder wo hast du noch besonders viel Forschungsbedarf?
Also ich würde sagen, Ungehorsam ist ein Thema tatsächlich, wo besonders viel Forschungsbedarf besteht, weil einfach das jetzt erst neu entdeckt wird in den letzten Jahren. Und ein zweiter Punkt, deswegen haben wir auch die Historiker dabei, ist, dass im Prinzip die psychologische Gehorsamsforschung sich eigentlich nur, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt historische Ereignisse anguckt, das allererste Mal anschaut, wenn die Leute mit so einer Gehorsamsituation beschäftigt sind. Aber was passiert eigentlich, wenn man wiederholt Dinge tut, die man nicht tun will, aber eben unter Anordnung tut? Inwieweit verändert es dann vielleicht auch die Einstellung dazu? Ja? Inwieweit verändert es dann vielleicht auch den Gehorsam? Wird dann aus Gehorsam über die Zeit was, was man auch aus eigenem Antrieb tut? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, warum die Historiker im Austausch jetzt für uns besonders interessant sind, weil die psychologische Forschung dazu gar nicht viel sagen kann.
In Regensburg wird derzeit bei einer internationalen Tagung zur Gehorsamkeitsforschung oder Gehorsamsforschung sich ausgetauscht über Gehorsamkeit und Ungehorsam. Über das Thema, auch die Forschungslage, haben wir gesprochen mit Dr. Felix Götz, Psychologe von der Uni Regensburg. Er ist einer der Mitorganisatoren der Tagung. Herr Götz, danke Ihnen sehr und noch eine gute restliche Tagung.
Vielen Dank auch Ihnen und die werden wir hoffentlich trotz des schlechten Wetters haben.